Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde Albisrieden. Schön, dass Sie da sind. Es sind vielleicht heute nicht so viele da, aber wir haben gesehen auf diesen Bildern, unsere Gemeinde war schon mal noch kleiner gewesen, als wir noch. Mit ganz wenigen Leuten angefangen, es waren alte Bilder gewesen. Ich glaube, fast etwa 40 Jahre zurück. So was als Kleingruppe mal angefangen hat, ist heute unsere Gemeinde. So, jetzt geht es eigentlich mehr zum heutigen Tag. Wo stehen wir eigentlich heute? Wir sind an der Uffert. Uffert ist irgendwie so, ja, im kirchengeschichtlichen Jahr ist das ganz ein wichtiges Event. Es ist zwischen Ostern und der Pfingsten, ist die Uffert. Und das war eine spezielle Zeit damals auch für die Jünger, oder? An der Ostern, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Die grosse Verzweiflung der Leute, von den Jüngern, die entsetzt waren, was passiert ist. Dann ist er auferstanden, ist erschienen den Leuten. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren, eben an der Uffert. Und irgendwie sind in dieser Zeit drin, ich weiss, man muss sich das versuchen zu vorstellen. Das ist, für die Christen ist eine Welt zusammengebrochen. Dort war eine grosse Phase von der Verwirrung. Die hatten nur offene Fragen gehabt. Die hatten keine Ahnung, was da passiert. Und dann mit dem Pfingst und dem Heiligen Geist gekommen, sind alle Fragen geklärt gewesen. Alles ist irgendwie dann ist es vorwärts gegangen. Zwischen Ostern und den Pfingsten haben sich die Jünger versteckt. Und erst mit dem Ausgüssen vom Heiligen Geist an den Pfingsten ist es dann möglich, dass sie nach Hause gehen können. Und so ist es doch manchmal auch in unserem Leben. Haben wir auch so Ostererfahrungen. Eben so schwierige Ereignisse, wo wir nicht wissen, was passiert, wo Fragen sind, wo wir keine Ahnung haben. Und auf einmal gibt es innen, löst sich der Knopf und es geht auf und weiter. Und das sollte ich uns auch wünschen für den heutigen Tag. Ja, dass einfach, dass wir so eine Ostererfahrung können überstehen und dann irgendwie mit der Ufer und Pfingsten im übertragenen Sinn die Fragen sich können klären. Es geht aber heute in dem Thema, wo der Harry hat, Fehler machen erlaubt, geht es um eine Textstelle, wo es um eine impulsive Reaktion geht. Der Petrus, der Jünger, der impulsiv reagiert hat auf ein Ereignis, da hören wir sicher nachher noch mehr. Und ich stelle einfach in meinem eigenen Leben fest, dass impulsive Reaktionen manchmal wirklich problematisch sind. Also wenn man impulsiv antwortet, impulsiv Meinungsäußerungen macht oder impulsiv handelt, ist das in der Regel nicht von Vorteil. Und ich weiss nicht, was der Harry für uns vorbereitet hat, aber ich denke, dass genau das uns, ja, dass wir uns immer wieder bewusst sein, dass impulsive Reaktionen manchmal nicht wirklich von Gott sind. Weil dann haben wir eben nicht Zeit zum Hören, sondern machen wir einfach. Ja, und das würde ich uns allen wünschen, dass wir es schaffen, in gewissen Situationen vielleicht dann eben die Impulsivität wegnehmen. Die einen tun auf die Zähne zählen, die anderen tun zu Gott beten, bevor wir irgendwie reagieren. Und ich denke, es könnte heilsam sein für uns alle. Ich will noch mit Gott reden. Vater im Himmel, ich will dir danken, dass wir hier versammelt sind, an dem Ort, dass du anwesend bist, dass du da bist und zu uns reden möchtest, durch den Harry, der das vorbereitet hat. Danke, Herr, dass du uns einen wachen Verstand geschenkt hast, dass du uns aufforderst, mitzudenken, bei allem, was wir hören, bei allem, was wir da in der Gemeinde auch gehört, dass wir einfach dürfen auch kritisch prüfen mit deinem Wort. Wir alle haben dein Wort und dürfen darin lesen. Ich darf einfach danken für das Privileg, das wir haben, dass wir ja diesbezüglich so frei sind und das können. Herr, ich würde dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachen möchtest, dass du uns möchtest begleiten durch den Morgen und dann auch in die nächste Woche hinein. Danke, Herr, für den heutigen Morgen, bitte ich um deinen Segen. Amen.
Ich würde ganz gerne heute Morgen, wir bleiben sitzen zu dem für alle von uns, die mit Kranken geschlagen sind, die mit chronischen Schmerzen sich auseinandersetzen müssen, die gesundheitlich angeschlagen sind. Das betrifft eine ganze Reihe von uns. Nicht zuletzt, Hans-Eini, sind wir froh, dass du wieder unter uns bist. Wir hoffen, dass auch bei dir der Wechsel der Medikamente, das sind so Sachen, die wir voneinander ja wissen und die wir auch gezielt. Und bitte dafür, dass das gut über die Bühne geht, dass wir noch lang haben. Bleiben sitzen dazu. Jesus, wir möchten dir gerade das Lied, das wir jetzt am Schluss gesungen haben, zurückbeten. Du bist Gott über alles. Das sagt sich so schnell daher. Das ist so ein nettes Sätzchen. Es könnte auch ein Klischee-Sprüchli sein, ein bloßes. Es überkommt Bedeutung, dann, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Dann, wenn eine Diagnose kommt, wie jetzt bei Mario, würde ich bitte für ihn, für seine Familie, die Ärzte, die ihn behandelt, und dass wir weiterhin von seinem weisen Rat dürfen profitieren. Würde ich für eine Reihe von Neues bitten, die wiederkehrend ein Anliegen sind. Renate, Esther, der Hans-Heini, diverse andere, die bedürftig sind. Die von uns, die mit Depression zu tun haben. Es sind nicht nur die körperlichen Leiden, es sind die seelischen auch, die uns belastet. Und da du uns manchmal zumutest, dass wir es über lange Zeit, manchmal lebenslang, tragen und erdulden. Und so möchten wir dich bitten, dass der Gottesdienst gerade heute eine Unterstützung und eine Hilfe sein darf. Schwierige Lebensumstände können Aggressionen auslösen. Zorn, der sich nach ihr kehrt. Gott, warum lässt du das zu? Wieso muss ich das durchmachen? Ich verstand deine Pläne nicht. Irgendwann sind wir alle betroffen. Und so bitten wir, dass die gemeinsame Zeit jetzt heute Morgen euch stärkt, uns ermutigt und uns auf dem Weg begleitet, wo manchmal ein Schwieriger ist. Wir bitten dich darum herzlich. Amen. Michael Paternity heisst er. Michael Paternity. Der erzählt von einem Besuch. Der hat einen Besuch gemacht. Übrigens, wir sind in einer Reihe über die Biografie von Petrus. Das ist der dritte Teil in einer Serie mit dem Titel «Fehler machen erlaubt». Der Michael Paternity, der berichtet etwas ganz Interessantes. Und das ist eine wahre Story, offenbar. Er erzählt von einem Besuch am Geburtsort von seinem Vater. Und er hat in Sizilien gelebt. Wir sind vor einer Zeit in Sizilien gewesen. Wenn ich heute Sizilien höre, sehe ich ein Land, sehe ich Städte, schmecke ich Wein. Das ist ein ganz tolles Land zum Ferien machen. Das ist also ein Dorf, der Geburtsort vom Vater, vom Michael Paternity in Sizilien. Jetzt, während seinem Dorfaufenthalt, sieht er jeden Tag eine alte Frau, die an ihrem Stock geht und sich abmüht auf die Anhöhe von einem Friedhof, sizilianischen Friedhof, zu gelangen. Sie braucht für den Weg, weil sie eben schon fortgeschrittenen Alters ist, 2 Stunden, eine hin und eine zurück, am Stock. Welches Leid, fragt er, inspiriert sie zu dem anstrengenden Weg jeden Tag? Ist sie angetrieben durch Trauer vielleicht? Man fragt sich ja dann, durch Trauer von einem Kind, das sie verloren hat. Oder ist sie vom Schmerz von einem Mann, Ehemann, getrieben, dass sie das macht, die Liebe von ihrem Leben? Nein. Falsche Antwort. Dorfbewohner erzählen dem Paternity, dass sie getrieben ist von Astio, bitterem Hass, die alte Dame. Ihren Erzfind ist auf dem Friedhof beerdigt. Ob Regen oder Sonnenschein, die alte Dame schlurft jeden Tag ans Grab von ihrer Findin. Nur um einmal mehr auf seine Gedenkstätte speuzen zu können. Ältere Dame mit Aggression in den Knochen. Offensichtlich nachtragend. Das kannst du dir gut vorstellen. Wir haben ja, der eine hat das so gut eingeladen. Wir haben alle mit dem zu bestimmten Zeiten in bestimmten Situationen zu tun. Und die kommen, die Aggressionen, die kommen ja in ganz unterschiedlichen Varianten und Erscheinungsformen. Da gibt's die offensichtlich gewalttätige Art. Und mit der haben wir es heute Morgen zu tun. Neben von Petrus. Dann gibt's aber die stille, und das ist vielleicht gerade so problematisch, die stille Aggression. Das innere Faust machen im Sack. Aussen nicht in eine Mördergrube. Man sieht diesen Leuten das nicht an. Dann gibt es die selbstmitleidige Aggression. Ich tue mir selber so leid, dass das umkippt. Ich bin so mit mir selber beschäftigt. Ich bin so im Mittelpunkt vom Universum. Und komme nicht über, was ich wirklich will von meinem Umfeld, dass das in aggressives Verhalten kann umschlampen. Dann fragt man sich, woher kommt das? Von einem starken Ego unter Umständen. Und dann gibt es die manipulierende Aggression. Die finde ich ganz übel und das ist die christliche Variante, Leute. Christen wissen, dass ein Ohrfeig verteilen nicht gut drin liegt. Aber manipulieren tue ich dich gern, wenn ich kann. Wenn ich dir überlegen bin, wenn ich vielleicht ein paar Bibelstellen mehr weiss als du, wenn ich vielleicht ein bisschen rhetorisch besser bin als du, klingt es ganz einfach, manipulativ umzugehen miteinander. Jetzt, ob das Problem das Gärende unter der Oberfläche versteckt ist oder ob das impulsiv ist, spielt im Prinzip keine Rolle. Konsequenzen sind da. Das hat Folgen. Immer. Und wir sehen es im Leben von Petrus. Der Petrus, so toller Typ, dass er war, hat eine aggressive Ader gehabt. Die Story, die wir heute anschauen miteinander, zeigt das. Das ist nicht ganz in der Chronologie der Ereignisse, aber das spielt keine Rolle. Unterschiedliche Möglichkeiten. Unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Tarntricks, die wir uns aneignen oder Rollen, die wir dann spielen, um auszuleben oder auch nur umzugehen mit dem, was uns innerlich nagt. Der Hintergrund der Story, die wir anschauen, von Petrus ist eine faszinierende. Wir sind im Garten von Gethsemane. Spielt der Film «Retour vor Ostern». Garten von Gethsemane. Es ist dunkel. Es ist Nacht. Schwierigste Zeit wohl in der Biografie vom Sohn Gottes. Er weiß, was kommt. Die Jünger sind in seiner Nähe. Die sehen Fackeln. Die sehen Soldaten in der Distanz. Die sehen, wie die über das Kidron-Tal näher kommen. Über zum Garten von Gethsemane. Die Gruppe wird angeführt. Wir wissen von wem. Der biblische Text schildert das. Von einem Mann mit Namen Judas. Beschrieben haben wir das im Johannes. Wir schauen zwischen dem Lukas 22 und dem Johannes 18 und dem Matthäus 26. Drei Stellen, eigentlich in allen vier Evangelien, haben wir die Texte, die Story, den Bericht beschrieben. Johannes schildert das so. Mit einem Trupp von römischen Soldaten und einer Gruppe von Männern, die Pharisäer ihnen mitgegeben haben, die die hohen Priester, die Frommen, wohlverstanden, mitgegeben haben. Kommt Judas in den Garten von Gethsemane. Es wird beschrieben, dass sie nicht einfach mit den Händen in den Säcken gekommen sind. Die haben Fackeln gehabt, die haben Lampen gehabt, die wollten wissen, die haben jemanden gesucht, nämlich Christus. Die wollten wissen, wo durch. Und sie sind schwer bewaffnet. Wie ausdrücklich gesagt, sie sind bewaffnet gekommen. Und dann passiert eigentlich sequenziell, alles ganz schnell. Es gibt ein kurzes Gespräch, du kennst die Story sicher, wenn du das Neue Testament schon gelesen hast. Es gibt ein kurzes Gespräch, es gibt einen flüchtigen Kuss auf die Backe. Dann verhaftet die römischen Soldaten Jesus und sie wollen ihn abführen. Jetzt hat der Petrus ein Problem. Er weiss, ich muss etwas machen. Das ist sein bester Freund. Er will etwas machen, um den Meister zu schützen. Er packt sein Schwert, der Text sagt, zwei von den Jüngern haben ein Schwert bei sich gehabt. Er packt sein und er schwingt wild um sich. Impulsive Reaktion. Etwas machen, gleich was. Und die Klinge trifft. Aber sie trifft nicht so, wie er gedacht hat. Es passiert nicht das, was Petrus erwartet hat. Er hat die Soldaten einschüchtern. Das Problem ist, das sind Profis. Das sind Römer gewesen, ein Teil von denen. Und er ist ein blutiger Amateur. Er hat vermutlich ein Schwert höchst selten in die Hand genommen. Jetzt immerhin schafft er es. Er schafft es, dass er am Diener vom Hohepriester, muss man sich vorstellen, mit dem Zufallsschwing ein Ohr abhaut. Ein Ohr. Der Diener hat das überhaupt nicht erwartet. Er ist völlig überrumpelt. Der geht auf den Boden. Der schreit vor Schmerzen und dem spritzt das Blut. Wenn du dich schon am Ohr verletzt hast, das ist gut durchblutetes Organ. Also der blutet prächtig. Und die Soldaten hätten selbstverständlich, wenn jetzt nicht eine Intervention käme, hätten die Soldaten Petrus den Kopf gekürzt. Die haben gewusst, wie man ein Schwert benutzt. Aber zum Glück hat Christus interveniert. Bevor die Situation eskaliert, wird es so beschrieben, dass er das Ohr von dem Diener berührt. Christus berührt das Ohr von dem Diener und heilt es augenblicklich. Das wird wiederhergestellt. Ein Wunder. Das kann man nicht anders sagen. Und damit ist die Krise mal vorerst entschärft. Das Intermezzo, wir gehen davon aus, das muss mächtig Eindruck gemacht haben auf die Jünger, weil alle vier Evangelisten bringen die Geschichte. Der Matthäus bringt sie, der Lukas bringt sie, der Markus bringt sie und der Johannes bringt sie. Die sind tief beeindruckt von dieser kleinen Story, die sich da abgespielt hat. Allerdings ist es nur der Johannes, der sagt, dass es der Petrus war, der zugeschlagen hat. Und dass der Diener Malchus heisst, wir wissen sogar, wie der heisst, sagt uns auch nur der Johannes. Und es ist der Lukas, der sagt, dass das Ohr nachher geheilt worden ist. Also du siehst, die Evangelien kann man so ein bisschen anschauen wie ein Offsetdruck. Unterschiedliche Informationen, unterschiedliche Farben, die zuletzt das Gesamtbild ergeben. Darum ist es interessant, die Texte vergleichend zu lesen. Jetzt, wenn du dir die Ereignisse von dieser Nacht, von dieser denkwürdigen Nacht, müssen wir sagen, wenn du dir das vorstellst, da steht im Mittelpunkt zweifellos die Verhaftung und der Verrat an Jesus Christus. Das steht im Mittelpunkt. Offensichtlich aber haben das kleine Ereignis die Jünger nie vergessen. Offensichtlich hat die christliche Kirche das nie vergessen, was dort passiert ist. In der frühen Gemeinde ist der Bericht weitergegeben worden, der ist gelesen worden in der Evangelien. Der muss scheinbar eine wichtige Lektion beinhalten, sonst wäre das für uns nicht aufbewahrt worden. Die Frage, die sich stellt, die ganz praktische Frage, wie verhaltest du dich, wie verhalte ich mich in einer Situation, die aussichtslos scheint? Das ist ein Grüppli von Jüngern, da ist der Rabbiner Joshua. Und das sind die römischen Legionäre und das ist eine ganze Gruppe von Militärs. Aussichtslose Lage. Die haben militärisch gesehen null Chance. Wie geht man um, wenn man in einer schwierigen Situation ist? Das sind ein paar Aspekte, die ich denke, könnten uns Hilfe sein. Aus dieser Geschichte heraus, nicht zuletzt von der Tatsache, wie Christus mit einem von seinen Finden wohlverstanden umgegangen ist, lässt sich einiges ableiten. Jetzt, das Erste, was offensichtlich ist, der Impuls, Das Zorngefühl, auf das zu reagieren, ist immer problematisch, wenn es spontan ist. Grundsätzlich kann man sagen, es ist verständlich, dass in dieser bedrohlichen Situation der Petrus reagiert hat, instinktiv reagiert hat. Er schlägt mit seinem Schwert auf den ersten Best, der bei ihm in der Nähe ist, ein und trifft den Malchus an den Kopf. Er verletzt ihn, ohne ihn zu töten, wie gesagt. Der Petrus, der Sprunghafte, er war in seinem Wesen sprunghaft gewesen. Unberechenbar, könnte man sagen. Das sieht man bei ihm immer mal wieder. Der handelt zuerst. Und dann überlegt er. Das ist ein Ticket für Trouble. Der umgekehrte Weg ist immer der bessere Weg. Da ist ein hohes Risiko. Stell dir vor, was in dieser ganzen Geschichte passiert wäre, wenn das eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben hätte. Wenn Christus nicht interveniert hätte, der Verlauf der Geschichte wäre total anders gewesen. Der Jakobus warnt vor so einer Reaktion, vor der impulsiven Art, einfach zu reagieren, womöglich eben aggressiv zu reagieren. Der Jakobus warnt mit diesen Worten, er sagt, liebe Freunde, das finde ich eine schöne Anrede, liebe Freunde, sind schnell parat zum Hören. Schnell reagieren auf das, was der andere mal zuerst sagt, mit Hören. Und dann die Warnung, lahm dir es, aber zeigt den Kontrast. Zuhören ist etwas anderes, als nachher gerade reagieren. Lasst euch Zeit, bevor ihr redet und bevor du den Druck aufbaust. Der innerliche, überdenkt mal zuerst, was du machst. Weil die Argumentationslinie ist die, der Zorn vom Mensch, der instinktive Zorn vom Mensch bewirkt nicht, was vor Gott in Ordnung ist, was Gott will. Also kannst du davon ausgehen, wenn jemand den Dampf ablässt, dann hat er nicht nur seine Emotionen nicht im Griff. Aber das ist nie der Weg, wo Gott für gut heissen. Wenn du zu denen gehörst, die eher eben aggressiv spontan reagieren, ist gut zu realisieren. Man kann mit dem einen anderen Weg gehen. Das ist der Rat, den Jakobus erteilt. Er verbietet, wenn man wohlverstanden, wenn man sagen, er verbietet mit dieser Aussage, verbietet der Jakobus nicht jegliche Form von Zorn. Es gibt Sachen, die uns entrüsten sollten. Riesige Ungerechtigkeiten, die geschehen. Wenn die es erwähnt in der Serie vorgängig zu deren. Sachen, die Menschen machen, die derart brutal sind, müssen den gerechten Zorn auslösen. Das gibt's. Aber in aller Regel sind unsere Aggressionen anders ausgelöst. Du störst mich wegen irgendetwas. Du hast mir ein Mail geschrieben, das mich verrückt macht. Du hast irgendeine Bemerkung gemacht, wo ich das Gefühl habe, die ist nicht angemessen. Das sind die Sachen, die neu in die Höhe treiben, die Streit auslösen und die nachher zu Spannungen führen. Das instinktiv, nehmen wir es einfach so zur Kenntnis, bei dem ersten Aspekt, das instinktiv aufbrausende Gefühl braucht eine sorgfältige Kontrolle. Unbedingt. Und dann kommen wir zum Schluss, dass es eben unter Umständen besser ist nachzugehen. Dass es besser ist, zu sagen, ich verliere ein Argument eher, als dass ich mich wehre, indem ich beispielsweise eben manipuliere. Loslassen können. Sich nicht so wichtig nehmen in der eigenen Meinung. Das ist kein helvetisches Konzept. Wir nehmen uns sehr wichtig, weil wir gut sind. Meinen wir wenigstens. Loslassen können. Verlieren können. Und sagen, ich lasse etwas einfach mal jetzt stehen. Das fällt euch schwer. Aber genau das ist es. Leute, wo Christus manchmal von seinen Nachfolgen, Petrus, macht kein Seich. Deine spontane Reaktion, so gerecht sie scheint, ist völlig daneben. Manchmal erwartet Christus genau das von uns. Wir haben die Textstelle bereits schon mal angeschaut. Ich will sie uns gerne mal vor Augen führen, weil sie Programm ist. Es ist Programm. Matthäus sagt, wer sein Leben derart wichtig nimmt, dass er alles tut, um sich durchzusetzen, der wird es verlieren, mit Garantie. Wir werden so oder so das physische Leben einmal verlieren. Und dann sagt er den schwierigen Satz, wer sein Leben für mich, für Christus einsetzt, der wird es gewinnen. Und zwar für permanent. Also nimm dein Kreuz willig auf dich. Das ist ein Statement, das mich immer gestört hat. Aber es ist der Ruf vom Sohn Gottes damals gewesen. Und an dem hat sich nichts geändert. Der Ruf ist nach wie vor aktuell. Kreuz, leiden, verlieren, das sind unbequeme Stichworte. Ist nicht so? Ich höre das nicht so gern. Ich will viel lieber Freude, Schmerzlosigkeit und gewinnen, Probleme überwinden. Das wäre mir viel lieber. Und vielleicht sagst du, das tönt in der Tat schaurig negativ. Könntest du das nicht optimistischer bringen? Gibt es nicht einen Weg um das Kreuz herum? Wie es weit uns ja zugemutet. Das ist eigentlich nicht zeitgemäss. Wir wollen lieber etwas anderes hören. Und wir müssen sagen, leider geht das nicht. Der Psychozuckerguss über die Schwierigkeiten des christlichen Lebens, über den Schmerz vom Kreuz zu gießen, funktioniert nicht. Es ist eine Realität, die einen Teil von unserem Glauben ausmacht. Wir werden nicht müde, das immer wieder anzusprechen, weil die Realität des Alltags ist anders, als was in manchen christlichen Kreisen präsentiert wird. Das Statement vom Kreuz kommt vom Kreuzigten, nicht von mir. Also darfst du den Vorwurf ersparen. Wer Jesus nachfolgen will, Matthäus, wer Jesus nachfolgen will, muss verlieren können. Verlieren, um zu gewinnen, letzten Endes. Und das meint Christus, wo er zum Petrus im Garten sagt, steck dein Schwert weg. Matthäus-Version. Steck dein Schwert weg. Das ist das Programm vom Christentum. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Das hast du im Islam nicht. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Das Christentum basiert auf dem Statement im Umgang mit Konflikt mindestens, wo Christus gemacht hat. Wenn du gewalttätig bist, in welcher Form deine Aggression auch immer, kommt auf dich zurück, rechne damit. Und auf mich auch. Auf mich auch. Aggressives Verhalten bringt es nicht im Reich Gottes. Das dürfen wir uns erinnern, wenn jemand an die Decke fliegt. Wir werden Gottes Wirken kaum fördern, indem wir Menschen bedrängen oder Druck ausüben. Das hat auch mit dem Evangelium zu tun. Kurzfristig kann man mit Druck etwas erreichen. Durchaus. Durchaus. Aber langfristig wird das zum Bumerang. Weil Zwangsmethoden sind, willst du nicht sagen, Zwangsmethoden sind der Beweis, dass sich Gott nicht zutraut, dass er handeln kann, ohne dass ich handle. Und er kann sehr wohl ohne dich und ohne mich machen, was er will. Zum Petrus sagt Christus, und dann setzt er noch eins drauf, er sagt zu ihm, der Grund, wieso du dein Schwert wegstecken kannst, wieso du die Situation nicht in deine eigenen Hände musst nehmen und das Gefühl musst haben, du musst alles regeln. Glaubst du denn nicht, dass wenn ich wette, dass ich meinem Vater sagen könnte, er soll 12 Legionen, weißt du, was 12 Legionen sind? Das sind 72'000 Engel. Das rauscht. Er sagt, wenn ich doch will, habe ich null Problem, mit dem kleinen Grüppli Militärs umzugehen. Ist doch überhaupt keine Sache. Die wären total in der Lage, die Situation zu handeln, in den Griff zu kriegen. Die Christus wollten verhaften. Jetzt frage, du fragst dich das, ich auch, wenn er tätige Ressourcen zur Verfügung hat, wieso benutzt er es denn nicht? Ich, das spiele, das hätte ich mir erlaubt als Sohn Gottes. Er hat gesagt, warten wir es ab, schauen wir. Her mit denen. Brauchen nicht 72, 12'000 lange. Und die hat aufgeräumt. Und dann werden wir einen Cappuccino trinken nachher. Mit den Jüngern. Und wie wäre es dann weitergegangen, die Story? He? Du und ich, wir würden heute auf dem Trockenen sitzen. Er hat die Ressourcen. Und er gebraucht sie nicht. Warum gebraucht er sie nicht? Die Antwort gibt er selber. Die Antwort ist offensichtlich. Das ist ein wasserdichtes Argument. Nach Matthäus, wie würde denn, wenn man es so gemacht hätte, Petrus, wie würde denn die Voraussagen der Schrift sich erfüllen? Nach denen es uns hat müssen geschehen, wie es geschehen ist. Da ist ein Plan dahinter. Leute, da ist ein Programm. Da ist nichts zufällig. Und wenn es bei ihm nicht zufällig war, wieso soll es in unserem Leben zufällig sein, was abgeht? Wieso? Wieso ist da ein Unterschied? Ich sehe es nicht. Jesus braucht die Hilfe von Petrus nicht. Und by the way, er braucht deine Hilfe auch nicht. Und meine genauso wenig. Das tut gut. Das setzt uns dort an, wo wir gehören, demütig zu seinen Füßen. Er braucht deine Hilfe nicht. Die Welt wird weitergehen, wenn du und ich einmal nicht mehr um den Weg sind. Das, was wie ein Chaos, es hat doch ausgesehen wie ein totales Chaos in dem Garten, was da abgegangen ist. Das erweist sich, Leute, als Entfaltung vom Plan Gottes. Das ist das Unglaubliche. Wenn das Böse überhand nimmt, kann Christus sich ruhig unterordnen, weil er weiß, dass am Ende Gottes Wille geschieht. Gute Lektion. Leute, gute Lektion zum Lehren. Wir können sie so formulieren. Die Lektion, die zu lehren ist aus dieser Story, ist, dass ich mich mehr um seine Möglichkeiten kümmern muss, als um meine Variante der Vorgehensweise. Das hat zu tun, Leute, mit letzten Endes, hat das zu tun mit Loslassen. Wieder so ein Stichwort, das wir vielleicht nicht so gerne hören. Aber es ist ein total biblisches Konzept, das Jüngerschaftskonzept. Loslassen heisst nicht, ich gebe auf. Ich mach gar nichts. Loslassen heisst nicht, ich hock einfach in den Stuhl und schaue zu, wie Unrecht geschieht. Sicher nicht. Ein anderer uns missbraucht. Schauen wir nicht zu. Schauen wir aber ein bisschen näher an, was Loslassen heisst. Loslassen, ihr Lieben, heisst, dass ich das Recht aufgib, alles kontrollieren zu wollen. Loslassen heisst, ich muss nicht alles überwachen. Gemeint ist nicht ein Ort, wo Polizeispiele gespielt werden. Loslassen heisst, ich gebe zudem zu, dass ich auch nicht alles bestimmen muss. Das, Leute, das hat mir gut gedient im Leitungsteam. Das sind fähige Leute. Am Anfang war das vielleicht so, früher nicht gemeint. Hat es gebraucht. Aber heute sind fähige Leute. Ich muss nicht alles bestimmen. Die sind sehr wohl in der Lage, vorauszudenken, zu planen. Darum hat das Treffen stattgefunden diese Woche. Und Mario Taravella nicht so schwer erkrankt wäre. Loslassen heisst, du entscheidest, und ich würde das sehr ans Herz legen, aufgrund vom Thema heute Morgen, du entscheidest, ich werde andere Leute nicht mehr manipulieren, wenn du das gemacht hast. Das ist zutiefst unchristlich. Deine Motive wird Gott beurteilen. Und wenn du eine manipulative Person bist, will ich nicht meine Rechenschaft ablegen für dich. Loslassen heisst, ganz in aller Ehrlichkeit, zugeben, ich habe nicht alle Antworten. Einverstanden? Wer von uns, bitte aufstehen, wenn du so denkst, dass du eigentlich unterzwischen so lange schon Christ bist und so reif bist, dass du mehr oder weniger alle Antworten weisst zu der grundlegenden Lebensfrage. Ich weiss eben, du würdest nicht aufstehen, weil du bist demütig dafür. Und das ist richtig. Das hätte können. Das hätte können. Alle Antworten. Loslassen heisst, dass ich absolut fähig bin, einzugestehen. Mein Bibelverständnis ist nicht das allein Richtige. Es gibt zu jedem biblischen Text eine Variante von Auslegungsmöglichkeiten. Ist dann mein Standpunkt, darum sagen wir das immer wieder, lies Bibel selber mit. Prüf, wie was da vorne erzählt wird. Egal, wer es ist. Muss nicht unbedingt so sein. Es gibt Varianten. Aber bist du mindestens vorsichtig, dass deine nicht die allein richtige ist. Nicht nur das. Loslassen heisst, dass du die fanatischen Gefühle, die bei dir allenfalls vorhanden sind und bei mir auch, dass die Gott übergibst. Extremistische Neigungen, Tendenzen zu Einseitigkeit. Das ist eine Gefahr für jeden von uns. Loslassen heisst, zu guter Letzt realisieren, du bist nicht der Manager vom Universum. Gib die Funktion auf. Die hat nur eine. Das ist heilsam. Die Story von Petrus im Garten. Schwert zücken und reinhauen, die Sache in die eigene Hand nehmen. Petrus, leer loslassen. Und er hat es gelehrt. Jetzt lass mich dich etwas fragen. Hat Gott die Situation für Christus, seinen Sohn, im Garten anders, schmerzloser können gestalten? Als es abgelaufen ist? Die Antwort lautet ja. Gott kann. Er braucht unsere Bewilligung nicht. Er ist Gott. Er hätte die Umstände ordnen können, ganz wie er hat wollen. Er ist souverän. Aber er hat bestimmt, dass sein Sohn sterben wird. Das ist das Mysterium im Christentum. Das hat müssen geschehen. Trotzdem, der Jesaja bringt es so auf den Punkt. Fabelhaft. Es war der Wille Gottes. Es war der Wille Gottes, dass er hat müssen leiden. Das, Leute, ist Programm. Das ist nicht nur der Wille Gottes für den Sohn Gottes. Das kann unter Umständen der Wille Gottes für Kind Gottes sein. Nimm es zur Kenntnis. Er musste leiden und überall blutig geschlagen werden. Du heute Morgen mit einer blutig geschlagenen Seele da bist und nicht auf die Reihe kriegst, wieso das so ist, nimm Trost entgegen vom Kreuzigten. Jesus hat müssen sterben. Überdenk die Feststellung für einen Moment. Jesus hat müssen sterben. Jetzt ist doch klar, wieso dass er nicht zurückgeschlagen hat. Er hat gewusst, ohne seinen Tod ist die Welt verloren. Ohne seinen Tod gibt es keine Erlösung für dich und mich. Du wärst nicht da heute.
Ich sage, ja, das wäre nicht so übel. Vielleicht wäre ich auf dem Zürichsee und würde schön Wetter geniessen. Du weißt, was ich meine.
Ohne Karfreitag kein Ostersonntag. Ohne Kreuzigung keine Auferstehung. Es geht einfach nicht. Der wilde Angriff von Petrus, der war zweifellos von Fürsorge motiviert, aber es ist trotzdem klar, dass der Apostel nichts begriffen hat. Er hat es nicht gecheckt. Und vielleicht checkst es du und ich bis ans Ende von unserem Leben auch nicht. Und das macht nichts. Und es ist ehrlich zu sagen, es ist viel echter, es ist viel ehrlicher zu sagen, ich verstehe eine Reihe von Sachen nicht in dieser Bibel. Wenn sie Gottes Wort ist, erwarte ich das. Thomas Whitelaw, US-Theologe, der beschreibt die Gewaltanwendung von Petrus mit ein paar Stichworten. Und die fangen alle mit UN an. Ich gebe sie uns noch. Ich finde das super cool, weil es dort die Aggression ein bisschen näher beleuchtet. Das Erste, was er sagt, sie war total unwirksam. Was der Petrus macht, ist total unwirksam. Die schwachen Mittel der Gemeinde richten gegen die Welt so wenig aus wie Schwert von Petrus gegen römische Legionäre. Sie ist total unnötig, nicht nur unwirksam, sie ist unnötig. Wenn du 72'000 Engel hast, brauchst du ganz sicher nicht ein mickriges Schwert von einem
der nicht einmal weiss, wie umgehen damit. Nicht nur das, es ist völlig unchristlich, unwirksam, unnötig, unchristlich. Mit seinem Angriff auf den Diener widerspricht der Petrus der Anweisung, die Jesus selber gegeben hat, treten an der Backe. In welchem Kontext das gemeint ist, müssen wir selbstverständlich näher anschauen. Aber es ist auf jeden Fall nicht christlich im Sinn von, dass ich mich räche. Es ist unvernünftig zu allem an. Selbst wenn der Petrus die Verhaftung hätte vermeiden können, wäre nichts Bleibendes gewonnen. Was wäre gewonnen worden? Total unvernünftig. Unser Ziel, Leute, ist nicht, Widersacher mit Druck zu überzeugen. Das christliche Prinzip ist, Widersacher mit Liebe zu gewinnen. Das ist ein riesen Unterschied. Unwirksam, unnötig, unchristlich, unvernünftig. Es ist unweise. Die Art von Vorgehen ist unweise. Der Petrus versucht, Jesus zu schützen. Der Plan hat Gottes Plan ausgehebelt. Die Erlösung vom durch den Tod von Jesus Christus wäre damit ausgehebelt worden. Hat der Plan behindert? Also ist es eine unweise Verhaltensart. Und das Dritte, was er sagt, es ist völlig unsicher, was er gemacht hat. Die plötzliche Attacke von Petrus macht ihn identifizierbar. Ein paar wenige Stunden später am Hof von Kaiphas. Ah, du bist auch einer von denen. Der hat sich mit dem identifiziert. Also wenn du der Typ bist, der sagt, oh, dem sag ich's, dem will ich aber einen Brief schreiben, dem schicke ich es mir, dem will ich meine. Denk zweimal. Vielleicht ist das Verhalten unwirksam. Vielleicht ist es unnötig. Vielleicht ist es unchristlich, wie du dich verhaltest. Und es hat es dir noch nie jemand gesagt. Vielleicht bist du hochgradig unvernünftig mit deinen Emotionen, die immer zu oberst durchkochen. Mindestens unweise bist. Dann haben wir die heilende Liebe von Jesus Christus. Er macht das Gegenteil von dem, was wir erwarten. Nachdem er es Petrus zurechtweist, wegen seiner Attacke, geschieht ein unerwartetes Wunder. Es ist eine Kleinigkeit, aber er berührt das Ohr. Ich könnte sagen, hey, der Typ, der hat ja keine Ohrringe angehabt, höchstwahrscheinlich, und der Turban wäre ihm auch nicht ab der Birne runtergerutscht, oder? Hat er das Ohr gebraucht? Es hat nicht so lässig ausgesehen. Es hat blutet und es hat wehtun. Also Christus berührt das Ohr und erheilt den Punkt. Ende der Durchsage. Ohr wiederhergestellt. Ich finde das aber cool. Aber cool. Einfach so beiläufig. Er heilt, wohlverstanden, er heilt einen Menschen, der zu der Gruppe gehört, der ihn verhaften will, der ihn verurteilen will, der ihn hinrichten will. Dem sein Ohr heilt er. Ich habe gesagt, verscharren sollen wir es. Weg mit dem. Der hat mir übel wollen. Jetzt kommt er an die Kasse. Nicht so der Sohn Gottes. Die Sequenz ist ganz rapide. Petrus schlägt zu, das Ohr wird abgetrennt, Blut fließt, Jesus heilt das und er berührt die verletzte Stelle, um das Ohr wieder herzustellen. Die Anteilnahme vom Sohn Gottes einem Feind gegenüber berührt mich. Er tut das, was nur der Sohn Gottes tun kann. Er heilt denjenigen, der es nicht verdient hat. Also, Christus lebt, was er gelehrt hat. Lieb den Nächsten wie dich selber. Wir kommen zum Schluss. Alles, was damals in diesem Garten geschehen ist Teil von Gottes Plan. Das bringt uns zur letzten Aussage, die Jesus gemacht hat, bevor er verhaftet wird. Er sagt zum Petrus, nach Johannes 18, er sagt zum Petrus, gleiche Story, gleiche Situation. Nochmal, er sagt zu ihm, steck dein Schwert weg. Falsche Vorgehensweise. Vergiss deine Aggression. Und dann hängt er einen Satz an, der unglaublich ist. Er sagt, soll ich den bitteren Kelch, wo mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Bitte schau das Projekt schnell an. Ich würde dir das sehr ans Herz legen, dass du das diese Woche vielleicht mal anschaust. Letzter Satz, blaue Seite, dunkelblaue Seite zuunterst. Vergleich von Johannes 18,11, da haben wir es, und Matthäus 26. Jesus hat den Kelch können trinken, weil er gereicht worden ist vom Vater. Welcher Kelch
wird dir gereicht? Quizfrage, persönlich. Der Kelch für Christus hat bedeutet Leid, Isolation und Tod, den er erdulden muss, um unsere Schuld zu tilgen. Kernpunkt vom Evangelium. Er hat alle Umstände im Griff gehabt. Selbst in der Dunkelheit der Nacht, selbst umzingelt von Soldaten, die ihn verhaften wollten. Der Menschensohn ist gekommen, den bitteren Kelch vom Leiden zu trinken und zu trinken bis zum Grund. Es hat keinen anderen Weg gegeben. Er hat nicht geklagt und er hat nicht protestiert. Hätte er können. Nochmal, er trinkt den Kelch, weil er ihm vom Vater gereicht wird. Sein Wille hat er wollen erfüllen. Jetzt, wenn wir in seinen Fußstapfen folgen wollen, bitte nimm das zur Kenntnis. Brauchen wir den Kelch, der uns gereicht wird, nicht zu fürchten? Ich muss den nicht fürchten. Er mag Leid beinhalten, er mag Herzschmerz beinhalten. Das ist die Vorbereitung, die uns zugemutet wird, aufs Endziel an. Das Ziel der Herrlichkeit, wo das alles nicht mehr gilt. So wird Jesus abgeführt in die Nacht raus, während die Jünger was machen? Davor nicht. Menschlich. Die flüchtet. Seine Hände sind gebunden, wie ein gewöhnlicher Verbrecher geht er hin, um vor seine Ankläger gestellt zu werden. Und in weniger als 12 Stunden hängt er an dem Kreuz. Während er weggeht, reibt sich jemand sein Ohr und langt immer wieder dahin. Und staunt über Begegnung und Berührung, die er mit dem Messias hatte. Leute, das ist das vergessene Wunder von Ostern. Es ist die letzte Heilung, die Jesus gewirkt hat. Es ist ein beiläufiges Ereignis. Es ist ein kleines Wunder auf dem Weg zum grossen Wunder. Das zeigt das Herz von Christus. In dieser kleinen Story sehen wir, wie er seine Feinde, nicht Freunde, behandelt. Er weicht ihnen nicht aus. Er braucht seine göttliche Kraft, nimm das zur Kenntnis, er braucht seine göttliche Kraft nicht, um sie in den Griff zu bekommen. Er benutzt seine Macht, um die zu heilen, die von seinen Nachfolgern verletzt worden sind. Ich das wiederholen. Er gebraucht seine Macht, die er hat, um die zu heilen, die von seinen eigenen Nachfolgern Wunden ertragen müssen. Auf ihm liegt unser aller Schuld. Er ist so willig, dir zu vergeben und mir zu vergeben, wie er willig war, sich verhaften zu lassen. Wir können sagen, und mit dem schliessen wir, was für ein Christus. Was für eine Erlösung. Dem Jesus kann ich vertrauen. Dem Jesus wird die Nachfolge. Predigt auf einen Satz reduziert. Wenn man das Geschehen ist, wenn man das kleine Organ, das einem von seinen Jüngern zugeschrieben ist, dass er die Verletzung bewirkt hat, dass er die heilt, dann kann ich letzten Endes nur zum Schluss kommen. So wie der Petrus reagiert hat, aggressiv unter Druck, menschlich verständlich, aber total falsch. Dann bleibt die Frage, die ganz persönlich. Ich tue gerne autonom handeln. Wo du am ehesten, wo du sagst, das mache ich selber.
das Problem löse ich auf meine Art. I did it my way. Gute Musik, miserable Theologie. Wo neigst du dazu, deine Affären autonom zu regeln, eher als das in Gottes Hand zu legen und zu sagen, du machst es besser? Darf ich bitte aufstehen? Hey Jesus, fertig geredet. Einfach zum Verbalisieren. Schwierig zum Leben. Loslassen können. Einzugestehen, dass ich nicht alles weiss. Dass ich nicht alles kann. Dass meine Meinung nur Bruchstück ist und dass meine Reaktionen meistens falsch sind, wenn sie spontan sind. Das braucht dir Mut, das braucht Einsicht. Schenk sie uns. Wir bitten dich herzlich darum. Und wir danken dir für deine Nachsicht und für deine Vergebung. Da, wo wir versagt haben.